Bibel, Lust auf mehr. Das ist eine Kombination, Bibel und Lust, die gefällt mir sehr gut. Denn das macht ja eigentlich deutlich, bei der Bibel geht es um Leidenschaft. Bibel und Lust, lustvolles Bibellesen, so stelle ich mir das vor. Und ich glaube, so stellt sich das auch Gott vor. Und dann noch Bibel, Lust auf mehr. Das macht ja deutlich, dass es bei dieser Leidenschaft auch um eine Steigerung geht. Das kann noch wachsen, das kann noch zunehmen. Das Interesse für Gottes Wort, für Gottes Reden soll also ungebremst weitergehen. Das wäre Gottes Wunsch vermutlich für dich und für mich in unserem Umgang mit der Bibel. Und ein Bibeltext, der zu diesem Thema, zu diesem leidenschaftlichen Thema passt, Bibel, Lust auf mehr, ein Bibeltext, den ich dafür sehr passend fand, der steht im 1. Petrusbrief, der wird uns auch jetzt hier vorne eingeblendet und ihr habt ja alle eure Bibeln dabei, habe ich gehört, wunderbar, dann können wir auch aufschlagen. Meine Seitenzahl wird euch leider nicht weiterhelfen, vermute ich mal. Aber 1. Petrusbrief, Kapitel 1, wir beginnen mit dem Vers 23 und lesen dann bis Kapitel 2, Vers 3. Und da schreibt der Apostel Petrus, der Autor dieses Briefes, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie zunehmt oder wachst. Oder in manchen Übersetzungen steht auch, damit ihr durch sie zunehmet zum Heil. Der Apostel Petrus hat das vorliegende Wort Gottes hier verglichen mit der täglichen Nahrung. Das geschieht sehr oft in der Bibel, wenn wir animiert werden sollen, die Bibel, das Wort Gottes, das Reden Gottes aufzunehmen in unsere Herzen. Und er tut das hier, indem er es beschreibt im Bild einer Sehnsucht, im Bild der Gier, im Bild eines Bedürfnisses. Er sagt, wir sollen das Reden Gottes so aufnehmen, wie kleine Kinder die Muttermilch begierig in sich einsaugen. An diesem Bild von dem gerade geborenen Kind macht er deutlich, dass es beim Lesen der Bibel, dass es beim Aufnehmen von Gottes Reden in unserem Leben, dass es um ein Grundbedürfnis geht. Es geht um eine Grundernährung unserer Seele, unseres Geistes, unserer Persönlichkeit. Und der Begriff oder das Bild von der Milch macht jetzt nicht deutlich, dass es nur eine vorübergehende Phase in unserem Leben sein soll, sondern die Zielsetzung dieser Gedanken von Petrus gehen dahin, dass er deutlich macht, es geht um Leidenschaft, es geht um ein begieriges Aufnehmen. Wir sollen begierig, mit Leidenschaft, mit Sehnsucht, mit Hunger Gottes Wort als Grundnahrungsmittel aufnehmen in unser Leben. Und jetzt vermute ich mal, dass einige von euch schon abschalten und sagen, ah, jetzt kommt wieder eine Predigt, so eine Anmache nach dem Motto, du musst die Bibel lesen, read your Bible, pray every day if you want to grow. Ja, kennt ihr das noch? Und davon habe ich so die Nase voll. Ich habe mein ganzes Leben lang, vielleicht seid ihr auch in einer streng religiösen Familie aufgewachsen wie ich, das habe ich immer schon gehört, ich kann es nicht mehr hören. Und ich bitte euch, versucht mal wohlwollend und vorurteilsfrei zuzuhören. Finger vom Colt, ja? Und ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass in diesem Bibeltext kein Wort darüber gesagt wird, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Zeitraum wir die Bibel lesen müssen oder sollten oder dürfen. Es steht auch nicht darin, dass wir das alles tun sollen mit Bibellesezeitschriften des Bibellesebundes. Also auch die Methode wird nicht beschrieben. Auch nicht das Volumen, wie viel Bibel du jeden Tag, bitteschön, konsumieren sollst. Da steht alles hier nicht drin. Sondern der entscheidende Satz lautet hier, dass wir begierig sein sollen. Wir sollen einen Hunger haben. Das ist der Appell, das ist die Aufforderung hier von Petrus. Wir sollen begierig sein. Und die Bedeutungsbreite dieses Wortes, begierig zu sein, da steckt Leidenschaft drin, da steckt aber auch eine ganz klare Bedürfnisbefriedigung drin. Da geht es um ein Verlangen, da geht es um einen Hunger. Und mit dieser Eigenschaft bringt eben Petrus hier unseren Umgang mit der Bibel in Verbindung. Und deswegen können wir die Frage nach der Methode, nach dem Zeitpunkt, nach dem Zeitraum, das können wir alles sofort hinter uns lassen und uns sofort dem Kernanliegen widmen, nämlich der Frage, habe ich diesen Hunger? Habe ich diese Begierde? Gibt es überhaupt noch ein richtiges Interesse in meinem Leben an der Bibel, an dem Reden Gottes, an dem Wort Gottes, an Wahrheit Gottes? Oder ernähre ich mich auf dieser Ebene eher homöopathisch, ja? In ganz geringen Dosierungen, vielleicht aber auch so, dass es überhaupt gar nicht mehr vorkommt in meinem Leben. Das normale Bedürfnis nach Ernährung ist ja eigentlich da in unserem Leben. Und wenn es nicht mehr da ist, dann ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr so ganz gesund sind, dass uns etwas fehlt. Wenn das Verlangen nach Nahrung aufhört, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen. Der Appetit kann ja unterschiedlich groß sein. Meine Frau isst deutlich weniger als ich zum Beispiel. Aber wenn wir gar keinen Appetit mehr haben, wenn diese Formulierung hier von Petrus, begierig zu sein, Leidenschaft zu haben, Hunger zu haben, wenn das gar nicht mehr in unserem Leben vorkommt, dann sollte ich mir die Frage stellen, wie könnte ich denn wieder Lust entwickeln? Wie könnte denn diese Sehnsucht nach dem Reden Gottes, nach der Stimme des guten Hirten in meinem Leben wieder geweckt werden? Die Ausgangslage ist ja oft sehr unterschiedlich. Da treffen sich ein Gutsherr und sein Knecht morgens früh vor dem Gutshaus. Der Gutsherr zu Pferde und sagt, ich hole mir ein bisschen Appetit für mein großes Frühstück. Und der Knecht sagt, ich bin auf der Suche nach etwas Frühstück für meinen großen Appetit. So unterschiedlich kann die Ausgangslage sein. Und deswegen hat ein Mann aus der Politik, aus der Kirchengeschichte, Oliver Cromwell, mal folgendes Tischgebet formuliert. Er hat gesagt, Herr, es gibt viele Menschen, die haben Hunger und nichts zu essen. Und andere Menschen haben viel zu essen, aber keinen Hunger mehr. Und ich danke dir von Herzen, dass du mir beides zur Genüge gegeben hast. Ich habe Hunger, aber ich habe auch zu essen. Hast du auch beides? Zu essen gibt es genug. Petrus sagt ja hier, als er das Wort hier so in diesem kleinen Werbetext so anpreist, das Wort Gottes, da sagt er, das Wort, von dem ich hier rede, dieses ewig bleibende, lebendige Wort, das ist das Wort, das euch in der frohen Botschaft verkündigt worden ist. Es ist also da. Das galt schon zur Zeit, als ab der Petrus noch lebte. Und wie viel mehr gilt das heute? Die Welt ist voll von christlicher Literatur. Die Medienfülle ist ununterbrochen in der Weiterentwicklung. Des Büchermachens ist kein Ende, sagt der Prediger Salomo im Alten Testament schon. Und der Bibellesebund beteiligt sich ordentlich daran. Ja, und das Internet, Leute, was es da alles gibt. Ich rede jetzt mal nur von den frommen Sachen. Gutes und weniger Empfehlenswertes. Also die Fülle ist da. Aber wie ist es mit dem Appetit? Ist mein Appetit auch da? Habe ich Hunger nach dem Wort Gottes? Wir kennen alle theoretisch diesen Satz von Jesus in Matthäus 4, Vers 4, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern vom Wort Gottes. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und das bedeutet, wir haben ein Bedürfnis, das weit über das Materielle und über das Physische hinausgeht. Das ist uns nicht immer bewusst, das ist auch mir nicht immer bewusst. Und manchmal vergesse ich mich im Diesseitsrausch, in den vielen vordergründigen Dingen, die oft so dringlich sind, aber nicht wesentlich sind. Aber eigentlich haben wir ein Bedürfnis, das viel tiefer verwurzelt ist und das weit über das Bestehende hinausgeht. Wir haben ein Bedürfnis nach Wahrheit, nach Worten, nach Zuwendung, nach Wirklichkeiten. Und jetzt kommt es darauf an, wovon wir uns ernähren. Wie stille ich diese Sehnsucht, die manchmal erkennbar hervortritt in meinem Leben und manchmal weniger erkennbar ist? Wie stille ich dieses Bedürfnis? Wo steht der Futtertrog deiner Seele? Wovon ernährst du deinen inneren Menschen? Ich habe euch heute mal etwas mitgebracht. Und zwar, ich darf mal so ein bisschen Werbung machen. Einer der bekanntesten Schokoriegel in Deutschland und wahrscheinlich weltweit, Mars. Und manche von euch kennen auch den Werbeslogan, Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Und wenn wir jetzt den Pressesprecher der Firma hier hätten, der könnte uns sehr viel erzählen zu dem ernährungswissenschaftlichen Konzept von diesem Schokoriegel. Der würde erzählen von Spurenelementen und Bedürfnisbefriedigung und Energie. Und das hört sich alles wunderbar an. Aber seit einigen Jahren gibt es die Auflage für die Hersteller von Lebensmitteln, dass sie die Zusammensetzung ihrer Produkte im Kleingedruckten hier auch deutlich machen müssen. Und wenn du dir als Verbraucher diese Regelung zunutze machst und mal das Kleingedruckte liest, dann wirst du staunen, was alles in diesen Produkten enthalten ist. Zum Beispiel Molkepulver, Malzextrakt, Glukosesirup, Emulgatoren, Sojalecithin, Hühnertrockeneiweiß, und hydrolysierte Milch und Farbstoffe und, damit es überhaupt noch schmeckt, jede Menge Aromastoffe. Läuft euch schon das Wasser im Mund zusammen? Möchte jemand den Maßriegel haben? Mutige vor? Ihr seid alle ganz fromm und brav. Ne? Wenn ich jetzt hier über die Bibel rede, dann möchte man sich doch nicht den fleischlichen Genüssen hingeben. Wenn gleich doch einer mutig ist, der bekommt den von mir geschenkt. Mit anderen Worten, es kommt darauf an, was in dieser Nahrung steckt. Darauf sollten wir achten. Und was in der Nahrung steckt, das hat auch dann Auswirkungen auf das, was diese Nahrung in meinem Leben bewirkt. Von wegen Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel, da könnte man vielleicht eher sagen, Mars macht stabil, drum wiege ich auch so viel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, wovon wir uns ernähren. Und das war auch dem Petrus bewusst. Petrus hat ja hier einen kleinen Bibeltext oder einen Werbetext verfasst, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, begierig zu sein nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Warum ist es so wichtig, dass wir dieses Verlangen in uns haben und dieses Verlangen vielleicht neu wecken. Ich möchte mal verschiedene Eigenschaften hervorheben. Da sind viele, viele Eigenschaften drin enthalten in diesem kurzen Textblock, aber ich möchte mich auf einige wenige konzentrieren. Unter anderem, damit möchte ich beginnen, vielleicht weil es auch das Wichtigste ist, unter anderem sagt der Petrus hier in Kapitel 1 seines Briefes, dass dieses Reden Gottes das lebendige Wort Gottes ist. Das lebendige Wort Gottes. Es ist also nicht nur eine erstarrte Form eines Redens Gottes aus der Vergangenheit in Buchform, sondern er sagt, dieses Reden Gottes zu uns durch sein Wort ist auch heute und hier im Jetzt und hier immer noch lebendig. Es hat eine Dynamik, es hat ein Leben in sich und es bewirkt auch Leben. Es spricht davon, dass wir wiedergeboren werden, also ein neues Leben erhalten durch das Reden Gottes in unser Leben hinein. Und das ist im Übrigen das Allerwichtigste, was in unserem Leben passieren kann. Das verläuft nicht immer so spektakulär, wie wir Christen das manchmal darstellen. Das geschieht manchmal im Verborgenen. Aber das ist das Allerwichtigste, was in meinem Leben passiert ist. Und das ist das Allerwichtigste, was überhaupt in unserem Leben mal Tatsache werden kann, nämlich, dass wir wiedergeboren werden oder, um das Wort hier nochmal aufzugreifen von den Kindern, dass wir Kinder Gottes werden. Und das, sagt Petrus, geschieht durch die Macht des Redens Gottes in unser Leben hinein. Es ist ein lebendiges Wort. Warum ist denn das Wort Gottes heute noch lebendig? Weil hinter diesem Buch, hinter dieser alten Literatur steht ein Autor, nämlich Gott, und dieser Autor lebt heute noch. Er ist lebendig. Der Autor ist nicht tot, sondern der Autor Gott ist ein lebendiger Gott. Und darum ist die Gemeinde Jesu nicht der Club der toten Dichter, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Kinofilm, sondern wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes, der aktuell und frisch redet. Und ich glaube, dass wir das oft vergessen. Ich glaube, dass auch ich oft das vergesse, dass wir das zu wenig berücksichtigen, wenn wir die Bibel aufschlagen oder wenn wir unsere App öffnen, wenn wir uns der Bibel aussetzen. Uns ist oft zu wenig bewusst, dass wir jetzt nicht nur Literaturwissenschaft betreiben, irgendein Buch lesen, sondern dass wir eigentlich in einen Dialog einsteigen. Denn hier redet jemand durch dieses Wort auf eine zeitlos gültige Art und Weise, aber das ist auch heute und jetzt im aktuellen Geschehen relevant für mich. Es ist eine Kommunikation in Echtzeit. Hier redet der gute Hirte in dein Leben hinein. Und in dem Sinne, sagt Petrus, ist es ein lebendiges Wort. Ich bezeichne das, was wir manchmal stille Zeit nennen oder Andacht nennen oder Bibelzeit nennen, ich bezeichne das gerne als Rendezvous mit Jesus. Denn hier findet ein Dialog statt, hier findet Begegnung statt, hier findet Gemeinschaft statt, hier wird Beziehung gestaltet. Und das ist nicht immer aufregend. Die Kommunikation zwischen mir und meiner Frau ist nicht immer romantisch, leidenschaftlich, aufregend, inspirierend. Nein, das ist oft manchmal langweilig. Entschuldigung, Brigitte. Ja? Das ist alltäglich. Und das ist nicht immer feurig. Aber es gehört zu meiner Liebesbeziehung dazu. Und das, was ich heute manchmal in meiner Kommunikation mit meiner Frau erarbeite, und das ist manchmal ja Arbeit, das wird sich auf Dauer in der Leidenschaft und Liebe auswirken. Und darum begeben wir uns, auch wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben und die Bibel lesen, begeben wir uns in diese Beziehung hinein. Und für mich war mal sehr hilfreich, was Isaac Newton, dieser Naturwissenschaftler, der ein überzeugter Christ war, mal gesagt hat. Er hat gesagt, du hast die Möglichkeit, ein Testament auf zweifache Weise zu lesen. Ein Testament, ein juristischer Text. Du kannst das lesen wie ein Advokat, wie ein Rechtsanwalt. Der liest diesen Text und versteht ihn im Sinne für andere. Er will ihn anderen erklären, anderen auslegen. Oder du liest dieses selbe Testament aus der Perspektive des Erben und sagst, das gilt mir. Das ist für mich persönlich hier geschrieben und gesagt. Und ich möchte dich ermutigen, wieder diese Beziehungsebene beim Bibellesen zu entdecken und dir klarzumachen, Jesus hat Interesse an mir und darum darf ich vielleicht wieder Interesse entwickeln an seinem Reden zu mir durch die Bibel. Eine zweite Eigenschaft, die uns vielleicht Appetit macht, nämlich der Petrus macht deutlich, dass das Reden Gottes in unser Leben hinein nachhaltig ist. Das ist ja ein bekanntes Wort, gerade super modern. In der Bibel hat das aber eigentlich einen anderen Klang. Da wird es als bleibend bezeichnet oder als ewig. Und wenn ihr jetzt in euren Bibeln, die ihr dabei habt, nochmal in dieses Kapitel 1 geht, dann seht ihr, dass der Petrus hier sagt, dass er deutlich macht, dass unser Leben vergänglich ist, nämlich alles Fleisch ist wie Gras, wie die Blume auf dem Felde, aber das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Also er zitiert da den Jesaja in seinem 40. Kapitel. Und dem stellt er dann gegenüber, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Er spricht von dem unvergänglichen Samen. Und er macht deutlich, dass das lebendige Wort in Ewigkeit bleibt. Jesus sagt es anders, er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, alles wird vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir haben nichts, was dauerhaft ist in dieser Welt, nichts, aber wir haben Gottes Wort und das ist bleibend, das ist nachhaltig, das hört nicht auf, seine Geltung zu verlieren. Wir bekommen ja gerade hautnah mit, dass Überzeugungen, Grundsatzbekenntnisse, Grundregelungen, die von den mächtigen Persönlichkeiten in unserer Zeit von sich gegeben werden, wie gering die Haltbarkeitsdauer dieser Prognosen, dieser Überzeugungen ist. Das bekommen wir ja mit. Und niemand kann überblicken, ob die Persönlichkeiten, die über uns bestimmen und für die wir auch regelmäßig beten sollten, weil sie eine große Verantwortung tragen. Aber ob diese Persönlichkeiten morgen noch zu den Überzeugungen stehen, die sie heute formulieren. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann begegnen wir der Gedankenwelt Gottes, die nie aufhört, ihre Gültigkeit zu verlieren. Gott sagt, mich interessiert auch noch in Jahren das, was ich vor Jahrtausenden von mir gegeben habe. Darauf kannst du dich verlassen. Wir stoßen also ja auf uralte Aussagen und das macht auch manchmal den Umgang mit der Bibel so schwer, ja, dass es eine alte Kultur ist, dass wir uns in die Kultur, in die Texte hineindenken müssen. Das ist schwierig, das ist nicht so wie die Bild-Zeitung, ein Blick und ich habe alle News schon aufgenommen. Das ist oft Arbeit. Es ist uralt, aber es ist bleibend. Es ist ursprünglich und es ist endgültig. Und das macht Gottes Reden zu uns so wertvoll und so wichtig, weil wir etwas Festes brauchen. Wir brauchen etwas, was bleibt. Matthias Claudius hat das mal so ausgedrückt, etwas Festes muss der Mensch haben. Und ich glaube, dass du dich auch danach sehnst, weil du nach der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen bist. Ja, du bist vergänglich, du bist endlich, aber in dir hat Gott die Sehnsucht und das Verlangen nach Ewigkeit hineingelegt. Das ist die Sehnsucht deiner Seele und darauf gibt die Bibel Antwort. Jesus war mal eine kurze Zeit lang ein Superstar, weil er ein Vermehrungswunder vollbracht hat. Er hat Brot vermehrt und das hat die Menschen dazu veranlasst, ihn zu suchen. In Scharen sind sie angeströmt gekommen. Und Jesus ist dieser Begeisterung eigentlich skeptisch begegnet. Er sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr vergängliche Speise sucht. Und sagt dann in Johannes 6, Vers 27, aber ihr solltet die unvergängliche Speise suchen, die bis ins ewige Leben bleibt. Wir sollten uns an dem Bleibenden orientieren. Wo steht der Futtertrog deiner Seele? Befriedigt es dich wirklich, dich so im Allgemeinplätzen zu bewegen und davon zu ernähren? Meine Familie und ich, wir haben eine Zeit lang mal in Köln gelebt. Und da gab es, die gibt es leider nicht mehr, eine A Cappella-Gruppe, die Weißgeis. Die haben viele schöne Lieder gemacht. Und meine Töchter haben die alle auswendig gekonnt. Leider nicht so viele Bibelverse wie Weißgeistexte. Ja? Aber einer von diesen Songs lautet, das Leben ist zu kurz für RTL 2. Super. Ja, das könnte fast in der Bibel stehen. Das Leben ist zu kurz für all das drumherum in unserem Leben, was sehr viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt und manchmal auch meine Seele sehr, sehr fasziniert. Aber Gottes Wort befriedigt das in mir verankerte Bedürfnis nach Ewigkeit, nach dem Bleibenden. Und darum sollte ich begierig sein danach. Eine dritte Eigenschaft, die der Petrus hier erwähnt, er sagt, durch das Wort Gottes wachst ihr heran, ihr nehmt zu. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ne? Wir wollen gerne auf der Couch sitzen, heute Abend und Tatort, ich glaube, der kommt heute aus Münster gucken, der ist ja immer besonders ulkig, habe ich mir sagen lassen. Und dabei wollen wir eine Tüte Chips futtern und nicht zunehmen. Hier geht es aber um Wachstum. Hier geht es um ein Zunehmen. Und manche Übersetzungen sagen, dass wir durch die Milch des Wortes zunehmen zum Heil. Und das ist auch eigentlich dem griechischen Grundtext entsprechender übersetzt. Wir nehmen zu, aber an der richtigen Stelle. Und das ist ja toll. Ich nehme leider immer an den falschen Stellen zu. Aber hier, durch das Wort Gottes, nehmen wir in der richtigen Weise zu, nämlich zum Heil hin, in gesunder Weise, im Blick auf das, was aus Gottes Perspektive für mein Leben wichtig ist. Also Petrus ist nicht nur interessiert an dem gegenwärtigen Status unseres Lebens, sondern Petrus ist interessiert und fürsorglich im Hinblick auf die Weiterentwicklung deines und meines Lebens, deiner und meiner Beziehung mit Jesus. Er möchte, dass wir an dieser Stelle uns wirklich fortschrittlich weiter bewegen, dass es Wachstum gibt. Und er macht deutlich, wie das geschieht. Das geschieht durch Gottes Wort. Eine Weiterentwicklung in deinem Leben mit Jesus wird nicht ohne Bibel gelingen. Zumindest nicht dauerhaft. Denn Gott schafft durch sein Wort. Er hat dieses ganze Universum durch sein Wort geschaffen. In 1. Petrus 1 haben wir vorhin gelesen, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige Wort Gottes. Und alles, was in deinem Leben an Gutem, an Bleibenden, an Sinnvollen sich weiterentwickelt, hängt mit seinem Wort, mit dem Wort der Bibel zusammen. Und wenn du möchtest, dass in deinem Leben etwas geschieht, dass es weitergeht, dass du dich entwickelst, dann möchte ich dich ermutigen und einladen, dich mit der Bibel zu beschäftigen, dich meinetwegen in kleinen Portionen, aber dich der Bibel zu widmen, weil sich durch die Bibel Gott dir widmet. Und jetzt hast du mir zugehört und sagst, es ist immer, leider immer noch kein Appetit bei mir entstanden, immer noch nicht dieses Begierigsein, diese Leidenschaft entstanden. Und das könnte unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht gibt es einfach ein Platzproblem in deinem und meinem Leben. Wir sind angefüllt mit so vielen anderen Dingen. Und die können auch manchmal sehr, sehr negativ sein. Das muss nicht so sein. Aber im Vers 1 von Kapitel 2, da spricht der Petrus davon, dass wir voller Habgier, voller Neid, voller Verleumdung, voller Stress in negativer Hinsicht sein können. Es kann aber auch etwas sein, was dein Leben voll umfänglich ausfüllt, was sehr gut ist und das sehr Wichtiges und auch Wesentliches. Und trotzdem muss ich die Prioritäten vielleicht nochmal neu überdenken und mich fragen, was ist wirklich das Allerwichtigste? Was gibt mir Leben? Was gibt mir Bleibendes? Was gibt mir Kraft für meinen Alltag? Wo steht, ich wiederhole mich bewusst, wo steht denn wirklich der Futtertrog meiner Seele? Und er spricht hier in Vers 3, nach diesem Vers 2, spricht davon, dass wir doch eigentlich Menschen sind, die die Freundlichkeit Gottes geschmeckt haben. Also eigentlich ist die Bibel ja etwas Schmackhaftes. Und ich vermute mal, dass einige von uns oder vielleicht auch die Mehrheit von uns sicher schon sehr, sehr positive Erfahrungen mit der Bibel gemacht haben. Wo ihr gemerkt habt, Gottes Wort war wie eine Punktlandung in mein Leben hinein und hat mich nicht nur voll getroffen, sondern hat mir auch weitergeholfen. Und wenn ich das wiederentdecken will, wenn ich mich also in einer guten Art und Weise ernähren möchte und wenn ich wieder Appetit gewinnen möchte, dann brauche ich dafür Zeit. Also ein gutes Mahl vorzubereiten kostet schon sehr viel Zeit, aber das Aroma einer solchen Nahrung zu genießen und einen richtigen Genuss zu erleben, dafür benötige ich auch Zeit. Und ich mache dir Mut und möchte dich dazu einladen und dich darum bitten, dir Zeit zu nehmen für die Bibel. Die Bibel gibt es nicht in Fastfood-Mentalität. Das wird zwar uns immer wieder und immer häufiger suggeriert. Beim Bibellesebund diskutieren wir sehr, sehr viel darüber, in welchen Dosierungen, mit welcher Schnelligkeit wir wirklich eine Bibellesekultur schaffen können. Aber ich glaube, dass wir zu dieser Leidenschaft nur kommen können, wenn wir uns Zeit nehmen dafür, wenn wir der Bibel einen zeitlichen Raum in unserem Leben geben. Und dann kann Leidenschaft entstehen. Dann kann wieder ein Rendezvous mit Jesus in meinem Leben Gestalt gewinnen. Und wenn wir an das Wort Rendezvous denken, dann denken wir oft sehr romantisch, sehr schön. Aber ich möchte euch sagen, dass das Wort Rendezvous aus dem Französischen erst im 19. Jahrhundert die Bedeutung bekam, dass es sich um ein Stelldichein von zwei verliebten Personen handelt. Vorher hatte es die Bedeutung, dass es um einen Truppensammelplatz ging für Soldaten, die sich dort sammelten, um dann zur Front gebracht zu werden. Ziemlich krasser Unterschied, oder? Also das eine ist ein romantisches Stelldichein und das andere ist ein Stellungsbefehl. Und wisst ihr, so ein bisschen ist das auch mit der Bibel in meinem Leben. Auf der einen Seite erlebe ich dort Rendezvous, Begegnung mit Jesus, Leidenschaft, Intensität, von einer Qualität, die ich manchmal so erlebe, dass ich sie nicht in Worte fassen kann. Aber es gibt auch viele Tage, da ist mein Umgang mit der Bibel ein Stellungsbefehl. Da mache ich das, weil ich eine Beziehung zu Jesus habe und weil ich mit ihm kommunizieren möchte und weil ich Interesse habe an dieser Beziehung zu Jesus. Und darum stelle ich mich der Bibel, weil sich Jesus immer wieder neu auch zu der Bibel in meinem Leben stellt. Und als letztes will ich dann noch sagen, vielleicht ist es für euch hilfreich, die Bibel mal ganz langsam zu lesen. Deswegen sprach ich vorhin von Zeit. Ganz langsam zu lesen. Langsam. Und ein zweiter Tipp, laut zu lesen. Auch wenn ihr vielleicht als Ehepaar, als Familie zusammen die Bibel lest sie doch mal laut, sehr laut. Und ihr werdet merken, dass dieses langsame und laute Lesen der Bibel schon eine Wirkung hat, weil sie auf einmal in eine andere Atmosphäre deines Lebens hineingestellt wird. Und dann gehört dazu der Ausgangspunkt. Wenn es wirklich ein lebendiges Wort ist, wenn es hier um Beziehung geht, dann sollte ich Cabriolet-mäßig die Bibel lesen. Cabriolet bedeutet, das Verdeck ist offen. Ich bin nach oben offen. Ich begebe mich in eine Gebetsatmosphäre und lese die Bibel betend. Und dann kann ich erleben, dass das Bibellesen wieder zu einer lebendigen Erfahrung wird, zu einer Begegnung, zu einem Rendezvous. Bitte bleib hungrig. Bitte gib nicht auf. Ja, es gibt so Zeiten, Margarete sprach das vorhin an, auch in meinem Leben, wo wir müde geworden sind, wo wir keinen Bock mehr haben auf Bibel, wo wir desillusioniert sind von unserem eigenen Erfahrungswerten. Ich bitte dich, bleib hungrig, bleib sehnsüchtig. Und vielleicht kannst du heute beginnen damit, dass du sagst, Herr, bitte schenke mir wieder die Sehnsucht, die Gier nach deinem Reden in meinem Leben. Ich lade euch ein, mit mir zusammen darum zu beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du lebendig bist. Du bist ein lebendiger Gott. Und du redest in mein Leben hinein. Du teilst dich mit. Das habe ich oft erfahren. Und davon dürfen wir ausgehen. Mit dieser Zusage dürfen wir rechnen. Und ich bitte dich darum, dass wir wirklich begierig werden, dass wir wie Kinder Sehnsucht haben nach der Nahrung, die uns gut tut, die wir brauchen. Wecke das neu in denen von uns, die das schon lange nicht mehr so erleben und wahrgenommen haben in ihrem Leben. Und bestätige es bei manchen von uns, die wir routiniert mit der Bibel umgehen und vielleicht doch auch die Leidenschaft dabei vergessen haben. Und schenke jedem von uns die Erfahrung, dass wir es mit dir zu tun haben, wenn wir die Bibel lesen.